überrascht von Jesus. Unter dieser Überschrift starten wir heute mit einer neuen Predigtreihe. Eine Predigtreihe, die ja so insgesamt wahrscheinlich aus 4 Teilen bestehen wird. Also ich meine aus 4 Predigtreihen oder 4 Blöcken der Predigtreihe, nicht eine Predigtreihe aus 4 Predigten. Wobei es soll euch jetzt auch nicht irgendwie abschrecken, dass es irgendwie so ein langes und komplexes Thema werden soll. Diese 4 Blöcke, die werden wir viel eher über einen längeren Zeitraum auch uns anschauen. Und einen ersten Block habt ihr so ganz schön hinter euch, ohne es wahrscheinlich gemerkt zu haben. Den Auftakt, den macht ihr nämlich die Advents- und Weihnachtszeit. Wir laden euch ein, dass wir uns gemeinsam das Lukas-Evangelium vornehmen. Ja, es ist ganz wichtig, dass wir uns auch immer wieder mit Grundlagentexten beschäftigen. Und was gibt es Grundlegenderes also für uns Christen, ja, als das Evangelium? Jetzt ist aber das Lukas-Evangelium tatsächlich das längste Buch im Neuen Testament. Das Matthäus-Evangelium besteht zwar aus mehr Kapiteln, hat nämlich 28 und Lukas nur 24, aber so vom Textumfang ist das Lukas-Evangelium doch nochmal, ja, steckt einfach nochmal ein bisschen mehr drin. Das sieht man auch schon an der Weihnachtsgeschichte, ja. Keiner der anderen Evangelienschreiber nimmt uns da so sehr mit hinein in diese Anfangszeit, in die Menschwerdung Gottes, seine Geburt, die ersten Tage. Lukas war ein nicht-jüdischer Arzt, der wahrscheinlich durch Paulus zum Glauben kam und dann auch immer wieder mit auf Missionsreise ging. Lukas hat auch die Apostelgeschichte verfasst. Ja, das ist im Grunde so eine Art Doppelwerk, Lukas Evangelium und Apostelgeschichte. Und genau, das beides schreibt er an einen Mann namens Theophilus. Und so beginnt auch das Lukas-Evangelium. Ich lese uns da mal die ersten Verse vor. Verehrter Theophilus, viele haben schon über die Ereignisse geschrieben, die bei uns geschehen sind. Dabei haben sie die Berichte der ersten Jünger zugrunde gelegt, die mit eigenen Augen gesehen haben, wie Gott seine Verheißungen erfüllt hat. Ich habe alle diese Berichte von Anfang an sorgfältig studiert und beschlossen, alles in geordneter Folge für dich aufzuschreiben. Auf diese Weise kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterrichtet wurdest. Also Lukas hat geforscht, recherchiert, zusammengetragen und sortiert. Und dann ist eben ja, dieses Evangelium rausgekommen. Ein zuverlässiger Bericht über das Leben Jesu und seine Botschaft. Keines der 4 Evangelien, die wir im Neuen Testament haben, erhebt den Anspruch, dass alles genau so, wie der Einzelne das aufgeschrieben hat, genauso passiert ist. Es gibt da tatsächlich auch eine gewisse Spannung zwischen den 4 Evangelien. Viele Passagen stimmen Wort für Wort überein. Anderes scheint irgendwie im Widerspruch zu stehen. Oder ruft die Frage auf, ob da der eine vielleicht besser recherchiert hat als der andere. Aus dem Matthäus-Evangelium ist vielen zum Beispiel die Bergpredigt ja so ein Begriff. Im Lukas-Evangelium finden sich parallele Texte von einer Predigt Jesu, die Jesus aber dann auf einem Feld gehalten hat. Im Johannes-Evangelium erfahren wir, dass Jesus in seiner Erdenzeit mindestens 3-mal in Jerusalem war. Die anderen Evangelien berichten uns nur von einem, dem finalen Besuch in Jerusalem. Aber das müssen keine Widersprüche sein, sondern das zeigt erstmal, dass jedes Evangelium so seine ganz eigene Art hat, von Jesus zu berichten. In der Regel gar nicht als zeitlich chronologisch geordnetes biografisches Werk, sondern um uns Leser auf das aufmerksam zu machen, was dahinter steckt, nämlich das Evangelium. Die gute Nachricht von einem Gott, der Mensch wird, um uns zu befreien und Erlösung zu bringen. In der Gesamtheit und Ergänzung geben alle 4 Evangelien ein rundes und voll aussagekräftiges Bild von Jesus. Ja, und nun nehmen wir uns eben das Lukas-Evangelium vor. Das Lukas-Evangelium hat auch so seine ganz eigenen Schwerpunkte und Akzente. So hat Lukas bei seinen Berichten über das Leben Jesu vor allem ganz stark die im Blick, die eine gute Nachricht besonders nötig zu haben scheinen. Arme, Ausgegrenzte, Unterdrückte. Die Hirten in der Weihnachtsgeschichte zum Beispiel. Oder auch wie Lukas den Umgang Jesu mit Frauen wiedergibt. Frauen, die in der damaligen Zeit oft gering geschätzt wurden. Ein anderer Schwerpunkt bei Lukas liegt auf dem Beten. Ja, Lukas berichtet ganz oft davon, dass Jesus sich Zeit fürs Gebet nahm. Oder Gleichnisse, wo es ums Beten geht, die wir nur bei Lukas finden. Auch die Freude spielt im Lukas-Evangelium eine große Rolle. Ja, das sieht man ja bei dem Engel, der den Hirten eben davon berichtet, dass da ein großer Grund zur Freude besteht. Oder das Gleichnis vom verlorenen Schaf oder vom verlorenen Groschen, wo auch gesagt wird, welch große Freude ist doch im Himmel über einen Sünder, der zurückfindet, oder ein verlorenes Schaf, das wiedergefunden wird. Und Lukas betont auch wie kein anderer das vielfältige Wirken des Heiligen Geistes. Ihr seht also, es lohnt sich, sich mit dem Evangelium, auch mit dem Lukas-Evangelium zu befassen. Und wir starten heute mit einer Reihe über die Kapitel 4 bis 9. Im Herbst wollen wir uns dann die Kapitel Lukas 10 bis 19 anschauen und wahrscheinlich dann 2022 vor Ostern mit der Passionsgeschichte bei Lukas. Nur schon mal so als kleiner Überblick. Denn wir laden euch auch ein, dass ihr zum Beispiel als Kleingruppe oder Hauskreis auch hier mitmacht. Klar, im Moment kann man sich nicht wirklich als Hauskreis treffen, aber manche von euch treffen sich zum Beispiel online oder ihr habt euch in noch kleinere Gruppen zusammengetan, nämlich so Minigruppen, Zweierschaften. Und wir hoffen natürlich auch, dass es wieder bessere Zeiten geben wird, wo wir uns auch dann wieder in unseren Kreisen treffen können. Zur Vertiefung der Predigten planen wir euch auch immer wieder so ein Arbeitsblatt oder so ein Blatt mit weiterführenden Fragen auch mitzugeben. Das findet ihr auch heute an den Ausgängen, das habe ich schon mal ganz kurz erwähnt, könnt ihr gerne mitnehmen und nutzen. Lasst uns hier tatsächlich gemeinsam unterwegs sein. Gottes Reden und Handeln in Jesus durch den Heiligen Geist setzt eine unglaubliche Kraft in die Welt. Ja, das Evangelium ist eine Macht, die Leben verändert. Wer sich darauf einlässt, erfährt Freispruch von Sünde, Schuld und Versagen. Wer sich darauf einlässt, wird in seinem Leben in die Gemeinschaft tatsächlich mit Gott geführt, findet Anschluss an die Quelle des Lebens. Wer das Evangelium für sich annimmt, ja, der findet Leben. Die Botschaft im Lukas-Evangelium ist nicht, Gottes Reich ist nahe gekommen. Sondern es ist da. Gottes Reich ist da. Es ist noch nicht vollendet, aber es ist da. Lassen wir uns vom Evangelium von Jesus überraschen, weil wir uns nochmal ganz neu auf ihn einlassen. Ich bete noch einmal mit uns. Ihr könnt auch sitzen bleiben. Jesus, wir bitten dich darum, ja, dass du uns tatsächlich noch einmal ganz neu überraschst. Egal, wo wir auch schon mit dir unterwegs waren oder gerade unterwegs sind, was wir schon alles über dich erfahren durften, dich kennenlernen konnten oder wo wir vielleicht auch noch ganz viele Fragen haben. Bitte überrasch du uns dadurch, dass du uns zeigst, dass du ja unser lebendiger Herr bist. Auch durch dein Evangelium, was wir uns hier nochmal ganz neu vor Augen führen wollen. Herr, hilf uns, dass wir uns darauf einlassen und dass wir erkennen, wo es darum geht und was das eben auch mit uns zu tun hat. Ja, bitte schenk uns jetzt wirklich offene Ohren und ein offenes Herz für dein Wort. Amen. Über die Zeit zwischen Weihnachten und dann der Taufe Jesu, so als Jesus etwa 30 Jahre alt war, über diese Zeit erfahren wir in der Bibel relativ wenig. Nach ein paar Jahren, die Maria und Josef mit Jesus auf der Flucht in Ägypten verbracht haben, wächst Jesus schließlich in Galiläa im Provinzdorf Nazareth auf. Bei seinem Vater erlernt er den Beruf des Bauhandwerkers. Und dann, ja, vielleicht schon so ein bisschen tatsächlich aus heiterem Himmel, bricht Jesus zum Jordan auf, um sich dort von Johannes dem Täufer taufen zu lassen. Das ist der Startschuss seines Wirkens. Und hier wollen wir einsteigen. Wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag schon mal Lukas 4 auf und such Vers 14. Und für alle, die aber keine Bibel dabei haben oder keine Bibel-App auf ihrem Smartphone, wir zeigen die Texte auch hier vorne über die Beamerfläche. Also Lukas 14, zunächst mal, also Lukas 4, Entschuldigung, Lukas 4, die Verse, erstmal die Verse 14 und 15. Danach kehrte Jesus von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt nach Galiläa zurück. Schnell wurde er in der ganzen Gegend bekannt. Er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen verehrt. Von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt, kehrt Jesus nach Galiläa zurück. Ich hatte ja bereits eben erwähnt, dass der Heilige Geist im Lukas-Evangelium eine wichtige Rolle spielt. Ja, Lukas betont, dass Jesus sich in allem vom Heiligen Geist leiten ließ. Dieser Geist Jesus führt ihn immer wieder auch in die Stille oder auch zu den Menschen. Und dann heißt es eben ja hier, dass er eine Kraft ist. Das griechische Wort für Kraft, Dynamis, beschreibt ein machtvolles Bewegtwerden, ein machtvolles Heilen und ein machtvolles Aufrichten. Wir haben aus dieser Wortwurzel das Wort Dynamit gemacht und bezeichnen damit eher einen machtvollen zerstörerischen Sprengstoff. Doch da, wo der Geist Gottes am Werk ist, da geschieht nicht Vernichtungsarbeit, sondern Aufbauarbeit. Da geschieht Schöpferisches, Göttliches. Ja, da entsteht etwas für die Ewigkeit. Dass Jesus nach seiner Taufe in seine Heimatregion nach Galiläa zurückkehrt, das ist eigentlich gar nicht so selbstverständlich. Wenn jemand wieder zurück in den Hund zurückzieht, ja, dann ist das klar, ne? Also ist ja auch schön hier. Aber Jesus hätte doch vom Jordan aus noch viel eher weiter nach Jerusalem ziehen können. Das wäre doch viel, viel naheliegender gewesen. In Judäa und natürlich in der Hauptstadt Jerusalem, da fand das geistliche Leben des Volkes Gottes statt. Da war das Zentrum. Dort war der Tempel. Dort strömten die Massen zusammen. Dort fand sich die geistliche, politische und sonstige gesellschaftliche Elite. Dort waren die bedeutendsten Schulen der Schriftgelehrten. Warum geht Jesus nicht dorthin, sondern in das entlegene, ja, provinziale Galiläa? Hier zeigt sich nochmal, dass Jesus eben nicht ganz oben anfing, sondern ganz unten. Ja, in Jerusalem hätte Jesus die Mächtigen angetroffen, die etwas zu sagen haben. Doch wusste Jesus, dass die, die meinen, sie hätten was zu sagen, dass das oft die sind, die gar nicht hören wollen, die nicht empfänglich sind. Die Reichen und Mächtigen glauben, sich selbst helfen zu können, eben durch ihren Reichtum, durch ihre Macht, durch ihren Einfluss, durch ihre Beziehungen, ihren Status. Wer auf die eigene Macht und Kraft vertraut, der wartet natürlich nicht auf einen Erlöser. Und so jemand weiß auch nicht, dass er eigentlich auf Gnade angewiesen ist. Jesus geht zu den einfachen Leuten, zu denen, die ihn bereitwillig aufnahmen. Und dann lesen wir hier, dass er schnell im ganzen Gebiet bekannt wurde und dass er Verehrung fand. Natürlich hätte Jesus auch im lauten Jerusalem sich Gehör verschaffen können. Ich meine, er ist natürlich Gottes Sohn. Ja? Er hätte die Erde beben lassen können. Er hätte Feuer vom Himmel regnen lassen können. Doch so war es eher wie so ein kleiner Stein, der ins Wasser geworfen wird und dann zwar leise, aber kraftvoll ausdehnend kreisförmige große Wellen schlägt. Jesus zog von Dorf zu Dorf und wurde schnell bekannt. Ja, und dann kommt er eben auch nach Nazareth, seiner Heimatstadt. Doch wie es über seinen Geburtsort Bethlehem hieß, dass es dort keinen Raum für ihn gab, so würde er das im übertragenen Sinne nun auch in Nazareth erleben. Wir lesen mal weiter, Vers 16. Als er nach Nazareth kam, wo er seine Kindheit verbracht hatte, ging er wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Die Leute in Nazareth, die kannten Jesus. Sie kannten Jesus aber anders. Anders als der Ruf, der nun über Jesus durchs Land hallte. Jesus als ein neuer Prophet, ein neuer Fürsprecher Gottes für die Unterdrückten und gegen die Ausbeuter? Ja, da waren die Einwohner von Nazareth natürlich gespannt, was mit Jesus auf seiner Reise nach Judäa und zum Jordan passiert war. Die Zeit, in der Jesus lebte, die war für das Volk Israel eine sehr spannungsvolle und aufgeladene Zeit. Man litt unter der Fremdherrschaft der Römer und König Herodes, ja, der war auch wenig beliebt. Und gerade die Galiläer, die galten als aufmüpfig und auch gewaltbereit. Es fehlte nur jemand, der zum Befreiungskampf aufrief. Ein Mann noch charismatischer als der gute alte König David aus dem Alten Testament. Ein Held, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hatte. Und darauf warteten auch die Bewohner von Nazareth. Ist Jesus dieser Anführer? Es ist Sabbat und die Synagoge ist brechend voll. Jesus gebraucht das Rederecht, das jeder jüdische Mann in der Synagoge hat, und steht auf. Und damit signalisiert er, dass er sich aktiv am Gottesdienst beteiligen will. Es ist schon eher gegen Ende des Gottesdienstes, die Zeit, in der dann nochmal ein Wort aus einem der Prophetenbücher gelesen wird. Und man reicht Jesus eine Schriftrolle des Propheten Jesaja. Alle Augen sind erwartungsvoll auf ihn gerichtet. Und Jesus lässt sich dann vom Heiligen Geist eine ganz bestimmte Stelle zeigen, die er laut vorliest. Und zwar: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden. Und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Eine sehr bekannte Bibelstelle. Die richtigen Worte zur richtigen Zeit. Ja, genau danach sehnten sich die Leute, dass sich diese Prophezeiung bald erfüllen möge. Und dann Vers 20. Er rollte die Schriftrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn an. Ja, die Augen sind weiterhin auf Jesus gerichtet. Das kann doch nicht alles gewesen sein, oder? Dass Jesus jetzt hier irgendwie kommt und so ein altes Prophetenwort vorliest, da muss doch noch was kommen. Ja, und tatsächlich, da kommt noch was. Ich glaube, dass Jesus selber den Leuten in der Synagoge auch in die Augen geschaut hat. Da waren sie ja, die Leute aus seiner Kindheit und Jugend. Alte Freunde, Nachbarn, Bekannte, Lehrer. Jeder von ihnen war ja bereits Teil seiner Lebensgeschichte, auch wenn das nicht aufgeschrieben wurde. Sie alle waren Teil seines Liebens, Gottes Liebe zu dieser Welt. Und Jesus hatte Hoffnung für sie alle. Jesus will ihnen die gute Botschaft verkünden. Und deswegen auch ganz bewusst diese Schriftstelle aus Jesaja 61. Das war natürlich kein Zufall, dass Jesus diese Jesaja-Rolle gibt, also dass man ihm das gegeben hat. Die Leute schauten auf Jesus und Jesus schaut den Leuten in die Augen. Und dann lässt er die Bombe platzen. Vers 22, 21 und 22. Und er sagte: Heute ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren Wirklichkeit geworden. Alle Anwesenden äußerten sich anerkennend über ihn und wunderten sich zugleich über seine Botschaft von der Gnade. Wie kann das sein? Fragten sie. Ist das nicht Josefs Sohn? Heute ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren Wirklichkeit geworden. Zunächst äußern sich die Anwesenden tatsächlich so anerkennend, ja. Ja, bravo Jesus, gute Worte, gut geredet, sehr ermutigend, danke, ja. Doch dann wird es stiller im Raum. Stirnrunzeln, Hüsteln, So langsam checken die Leute, was Jesus da eigentlich gerade gesagt hat. Heute ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren Wirklichkeit geworden. Im Klartext sagt Jesus hier, ich bin der, mit dem all das Wirklichkeit werden wird. Ich bin der lang ersehnte Messias, der Retter und Befreier. Aber wie kann das sein? Die Leute von Nazareth kennen Jesus doch. Er ist doch der Sohn von Josef. Ja, netter, kluger, anständiger Kerl, aber doch kein König und erst recht kein von Gott gesandter Weltenretter. Was bedeuten diese alten Prophetenworte aus Jesaja 61 in Bezug auf diesen Selbstanspruch Jesu, dass sich diese Worte nun erfüllt haben? Lass mich nochmal zurückgehen zu diesen Versen. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Achso, ich musste mal eins weiter, ne? Hier ist es, ja. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Jesus von Nazareth ist der Gesalbte. Die hebräische Übersetzung für der Gesalbte lautet Messias. Jesus ist der Messias, der Christus. Und als dieser ist er der einzig wahre König, der einzig wahre hohe Priester und der einzig wahre Prophet Gottes. Ja, der wahre Messias, der vereint diese Rollen in vollkommener und vollendender Weise in einer Person. Jesus sagt, dass er diese Person ist. Gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Mit Arm sind natürlich die gemeint, die wenig haben, die Mittellosen. Und doch macht Jesus uns in seinen späteren Predigten auch klar, dass Armut nicht nur das Nichtvorhandensein von Geld und Reichtümern ist, sondern dass es da auch noch eine andere Form von Armut gibt. In der ersten Seligpreisung in der Bergpredigt sagt Jesus, selig sind die Armen im Geist. Selig sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen. Denn sie sind aufnahmebereit für die frohe Botschaft der Gnade. Ja, wenn ich nicht erkenne, dass ich Hilfe brauche, dann werde ich auch nicht Hilfe suchen und Hilfe annehmen. Die gute Nachricht wird umso besser, je tiefer ich verstehe, dass sie mir gilt. Dass Jesus eben auch für mich am Kreuz gestorben ist. Dass ich ohne ihn und seine Liebe und Gnade verloren bin. Gefangen. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden. Blinden, dass sie sehen werden. Unterdrückten, dass sie befreit werden. Natürlich geht es hier auch um wirklich die Gefangenen, Blinden und Unterdrückten. Jesu Botschaft ist gerade im Lukas-Evangelium, hat sie einen ganz starken, auch sozialen Charakter. Und doch geht es auch noch tiefer. Wir Menschen sind alle gefangen, blind und unterdrückt. Gefangen in der Macht der Sünde, blind für den Ausweg und unter Druck gesetzt durch die Trennung und Distanz einer gefallenen Welt zu ihrem heiligen Schöpfer. Und hier kommen wir nicht alleine raus. Wir brauchen einen Befreier, einen, der das quälende Joch bricht, einen, der Licht in die Finsternis bringt, einen, der für uns Gottes Gnade erwirkt. Keine andere Textstelle hätte in die Situation besser gepasst als eben diese. Gottes Gnadenzeit ist da. Jesus spricht hier keine prophetischen Worte für etwas Zukünftiges aus, sondern er sagt, dass sich diese einst prophetischen Worte nun in der Gegenwart erfüllen. In ihm, in Jesus. Ja, und das tun sie bis heute. Gottes Gnadenzeit hält bis heute an. Wie lange noch, das wissen wir nicht. Aber noch ist Gnadenzeit. Noch ist Zeit, die frohe Botschaft anzunehmen und weiterzuerzählen. Die Zuhörer in Nazareth, die haben nicht richtig hingehört. Und Jesus kann ihre Gedanken lesen. Lass uns nochmal weiterschauen, was Jesus dann als nächstes sagt. Da sagte er, bestimmt werdet ihr mir das Sprichwort vorhalten, Arzt, hilf dir selbst. Und damit meinen, warum tust du hier in deiner Heimatstadt keine Wunder wie in Kapernaum? Wahrhaftig, kein Prophet gilt etwas in seiner Heimatstadt. Zu der Zeit Elias gab es in Israel bestimmt viele hilfsbedürftige Witwen. Als es 3,5 Jahre lang nicht regnete und Hunger im Land herrschte, dennoch wurde Elia zu keiner von ihnen geschickt, sondern nur zu einer Witwe aus Sarepta, einer Fremden im Gebiet von Sidon. Oder denkt an den Propheten Elisa, der den Syrer Naaman heilte und nicht die vielen Aussätzigen in Israel. Jesus durchschaute seine Hörer. Die anfängliche Anerkennung, die ist ihm egal. Und sowieso, Jesus will gar kein Applaus und kein Standing Ovations. Darauf kann er gut verzichten. Jesus will retten und er will heilen. Doch die Leute in seiner Heimatstadt wollten von Jesus keine Rettung oder Heilung, sondern sie suchten viel eher ihre eigene Ehre und Ansehen. Warum macht Jesus bei uns keine Wunder, wie er es anderswo gemacht hat? Solche Fragen gingen den Leuten in der Synagoge durch den Kopf. Er kommt doch ursprünglich aus Nazareth. Ja, aber wir wollen uns nicht nur damit rühmen, dass wir aus der Heimatstadt von Jesus auch kommen, sondern wir wollen auch damit angeben, dass er bei uns ganz viele krasse Zeichen und Wunder vollbracht hat. Kennt ihr das? Dass man manchmal damit irgendwie so angibt oder prahlt, dass, keine Ahnung, mein Onkel der Chauffeur vom Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble ist. Ja, sowas. Also, dass man sich damit rühmt, dass man jemanden kennt, der jemanden kennt. Oder dass man aus derselben Stadt wie irgendeine Berühmtheit kommt. Also, mein Bruder, ja, ist der beste Kumpel von dem Kameraassistenten des neuen Schweighöfer-Films. Wir leben in der Region, wo die berühmten Heimatfilme gedreht wurden. Ja. Und übrigens, ja, der Döner, der wurde in Deutschland erfunden. Ne? Ja. Ja und? Was bringt dir das? Jesus hat gerade gesagt, dass er dich retten kann und will. Und du denkst nur an dein Ansehen und deinen Ruhm? Einen Ruhm, den du dir noch nicht mal selber irgendwie verdient oder erarbeitet hast? Was würde es den Leuten in Nazareth, was würde es denen bringen, wenn Jesus jetzt ein krasses Wunder vollbringt? Nichts. Aber was würde es ihnen bringen, wenn sie Jesu Angebot der Gnade Gottes annehmen? Es würde ihr Leben verändern. Aber nicht nur, dass Jesus keine Wunder vollbringt. Und tatsächlich, ja, Nazareth ist der einzige Ort, an dem Jesus war, wo er wirklich kein Wunder vollbracht hat. Aber nicht nur das, nun spricht er auch noch davon, dass Gott sich immer wieder den Heiden, also den Nichtjuden, zugewandt hat und auch tun wird. So kann man das eigentlich nur auslegen. Nun spricht er nochmal davon, dass Gott, genau, also diese Erinnerung an diese Geschichte aus dem Alten Testament, die Geschichte mit Elia und der ausländischen Witwe, ja, wo Elia sie vor dem Hungertod bewahrt. Oder dem syrischen Naaman, der durch Elisa vom Aussatz befreit wird. Ein Prophet gilt nichts in seiner Heimat. Heißt, Jesus wird sich anderen zuwenden, auch den Heiden. Und das wollten die Leute in Nazareth definitiv nicht hören. Die Stimmung in der Synagoge, die kippt gänzlich. Lass uns nochmal noch den Schluss von diesem Abschnitt hier in Lukas 4 lesen. Ab Vers 28. Als die Leute in der Synagoge das hörten, wurden sie zornig. Sie sprangen auf und trieben ihn hinaus an einen steilen Abhang des Berges, auf dem die Stadt erbaut war. Sie wollten ihn hinunterstürzen. Doch er schritt mitten durch sie hindurch und ging fort. Ja, die Männer in der Synagoge, die springen auf und drängen Jesus aus der Synagoge. Sie wollen ihn töten, ihn einen steilen Abhang hinabstürzen. Später werden fromme Juden Jesus dafür kritisieren, dass er am Sabbat heilt. Aber am Sabbat einen Menschen zu töten, das war für die Männer in Nazareth scheinbar kein Problem und auch theologisch vertretbar. Doch dann dreht sich Jesus um und schaut sie mit festem Blick an. Da ist keine Angst in seinen Augen, keine Panik, sondern pure Autorität. und er schreitet durch die Menge hindurch und ging fort. Wenn man will, dann kann man darin vielleicht ein Wunder sehen. Aber letztendlich war es einfach so, dass Jesu Zeit noch nicht gekommen war. Seine Feinde konnten ihm noch kein Haar krümmen. Das würde erst später passieren. Diese Begebenheit hier in Nazareth ist wirklich eigenartig. Am Anfang scheint es hell, ja, da leuchtet ein helles Licht. Und am Ende ist es so unglaublich finster in Nazareth. Am Anfang herrscht Freude, dann Groll und Hass. Ja, zunächst ist da Bewunderung und Anerkennung, doch dann wollen sie Jesus umbringen. Jesus überrascht. Wir wissen nicht genau, was die Leute in Nazareth erwartet hatten, aber sie hatten scheinbar definitiv andere Vorstellungen. Sie wollten einen Messias, der sie erstmal nur äußerlich von den lästigen und verhassten Römern befreit. Ihr Messias sollte große Machttaten verrichten, sein Königtum in Israel aufrichten, ja, und sein Volk an die Spitze der aller Völker stellen. Sie wollten keinen Messias, der ins Innere schaut. Kein Messias, der Sünden aufdeckt. Kein Messias, der heilt. Wie ist es bei dir? Welche Erwartungen hast du an Jesus? Überrascht dich Jesus? Hoffst du auf Zeichen und Wunder oder bist du mit dieser Gnade voll und ganz zufrieden, die er dir anbietet? Einer heilenden, befreienden, entlastenden Gnade. Jesus ist auch zu dir gesandt. Er ist da. Lass dich von ihm überraschen. Lass dich auch auf diese Predigtreihe über das Lukas-Evangelium ein. Du wirst sehen, dass es ganz viel auch um dich geht. Die Frage ist halt, hörst du zu? Lässt du dich auf Jesus ein? Lässt du dich von ihm lieben? Oder hast du andere Erwartungen? Wir hören nochmal auf ein Lied der Musiker.